Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Woche zum Pausentee. Ich hoffe, ihr habt das bis jetzt alle gut genossen. Roman, wie war deine Woche? Freust du dich, dass wieder Champions League war?
Unbedingt. Diese Champions League-Wochen sind ja immer spannend. Und man hat ja auch schon sehr viel Spektakel gesehen am späten Dienstagabend deutscher Zeit, als Dortmund auf dem Weg war, sich zu revanchieren für dieses verlorene Finale. Und dann hat Real Madrid mit einem Marktwert von 1 Milliarde plus mal kurz gezeigt, wo der Hammer hängt.
Ja, und danach gab es dann gleich Diskussionen, ne, ob irgendwie falsch gewechselt wurde und falsche Taktik und so weiter.
Unter Fans hat man es tatsächlich sehr schnell diskutiert. Ich habe einige WhatsApp-Nachrichten bekommen von Kumpels, die es mit den Schwarz-Gelben halten, die gesagt haben, Mann, was macht der denn? Ähnlich wie beim Champions-League-Finale man das bei Terzic hin und wieder mal gesagt hatte. Also ja, das kann man auch Herrn Şahin vielleicht angreifen in Teilen, aber irgendwann ist die Wucht von Real dann natürlich, wenn man den ein oder anderen Fehler macht, Stichwort Can irgendwie außen plötzlich aufzubieten, ja, das rächt sich.
Ja, die Trainer, ja, so ist es. Aber man muss vielleicht dann auch mal sagen, zumindest haben sie in der ersten Halbzeit alle überrascht im Bernabeu.
Das ist auf jeden Fall so. Bevor du mit deiner Anekdote startest, wo erreiche ich dich eigentlich diesmal? Es sieht ein bisschen anders aus als sonst.
Das kann ich dich auch fragen. Mich erreichen wir tatsächlich im Trainingscenter diesmal. Bei uns hat im Ablauf heute etwas nicht ganz so gut gepasst. Deswegen habe ich mir einen Raum in unserem Trainingsgelände oben im Office gemietet und nehme heute hier auf. Und es ist schön, dass der Verein da so flexibel ist und auch sowas zur Verfügung stellt.
Das ist sehr lobenswert. Ich habe es eigentlich heute mal versucht, im Podcast-Studio in Hannover aufzunehmen, statt in heimischen Gefilden. Aber ich bin jetzt im Nachbarraum, aber zumindest Hannover ist es geworden.
Ja, nicht schlecht. Ja, Anekdote. Es ist echt viel passiert diese Woche und ich habe überlegt, was ich genau erzähle. Und du kannst dir jetzt noch einmal aussuchen, ob es eine Anekdote sein soll in Bezug auf Fußball oder ob es eine Anekdote in Bezug auf das Leben in den USA sein soll.
Ja, ich habe jetzt richtig Bock auf Living in the USA.
Okay, ich habe nämlich wirklich in der letzten Woche das typische, also nicht typisch, aber wir Deutschen würden schon sagen, typische in den USA erlebt. Ich bin morgens rausgekommen und wollte zum Training fahren, guckte mein geparktes Auto an und dachte, irgendwie kann ich hier nicht rausfahren, weil ein Auto hinter meinem Auto stand und nicht nur stand, sondern auch ein bisschen in mein Auto reingefahren war. Oh. Kann dir in Deutschland auch passieren. Aber Dieses Auto war nicht mehr so ganz heile. Wenn man es sich genau angeguckt hat, hat man gedacht, das sieht aus wie ein geklautes Auto, wo die Scheiben kaputt sind und das Auto ist irgendwie in Mainz reingefahren worden. Und dann guckte ich mich auf dem Parkplatz um und es waren noch zwei weitere Autos kaputt. Also hieß es, ja, wir rufen jetzt mal die Polizei. Und als die Polizei dann kam, sagte er nur, oh, ich glaube, ich muss mal die Detectives anrufen. Sag ich, warum das denn? Naja, die Scheiben sind nicht eingeschlagen, die sind eingeschossen worden.
Oh. Um Gottes Willen.
Schön. Also ich hatte auf meinem Parkplatz draußen, also nicht nur mein Parkplatz, sondern es ist eigentlich ein öffentlicher Parkplatz, aber mein Parkplatz ist da direkt mit dran, war ja in der Nacht ein sozusagen wie so ein Raubüberfall. Also das Auto wurde in der Stadt geklaut, es wurde dann auf unserem Parkplatz, Sie wissen noch nicht, ob da auch ja wie so eine Jagd stattgefunden hat. Auf jeden Fall wurde dann mit einer Waffe rumgeschossen. Ja, und aus dem Grunde haben sie sich überlegt, kann man dieses Auto jetzt abschleppen oder nicht? Müssen wir DNA sichern? Und es ging dann ein bisschen hin und her. Und irgendwie nach einer Stunde war dann der Fall geklärt, dass sie das Auto hinter mir abgeschleppt haben. Mein Auto war fahrbereit, also konnte ich dann doch noch zum Training fahren. Und ich war dann gerade so, sagen wir mal, pünktlich da, um auf den Platz zu gehen. Also Besprechung und Co. habe ich verpasst, aber der Trainer meint auch, ich hätte eine sehr gute Ausrede gehabt.
Ich würde gerade sagen, klingt nach Klischee und klingt so, als würde man das da kennen. Frag mich nur, was ist mit deinem Auto? Weil du meintest, es ist leicht beschädigt. Wer zahlt das denn jetzt? Versicherung hoffentlich.
Das tatsächlich bezahlt die Versicherung. Ich habe eine Versicherung für mein Auto und das ist ja auch nur ein Leihwagen und es ist hinten nur ein bisschen die Stoßstange eingedetscht. Also das ist tatsächlich nicht so schlimm. Ich hatte sehr, sehr viel Glück. Die Frau hinter mir mit ihrem Auto, die hat so einen GPS-Tracker im Auto gehabt, deswegen hat sie ihr Auto auch gefunden und kam dann auch auf den Parkplatz, kurz nachdem die Polizei da war und ist halt vollkommen ausgeflippt. Kannte ich auch verstehen. Da habe ich sie gefragt, naja, wie ist es mit Versicherung? Ja, die wird, glaube ich, nicht alles übernehmen. Und ich weiß auch nicht, ob das also Zerschießen von Scheiben inkludiert ist. Also sie hofft, dass sie irgendwie den Täter finden, damit der das bezahlen muss. Aber es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Auto gesehen habe, was zerschossen wurde. Und das ist ja etwas, was in Deutschland jetzt nicht unbedingt so häufig passiert. Und hier, ich habe dann auch den Herrn vom Abschleppdienst mal ein bisschen gefragt, weil wir da Zeit hatten, bis die Detectives entschieden haben, ob sie jetzt dieses Auto irgendwie mit der Spurensicherung durchgehen müssen oder nicht. Und dann dachte ich, ja, wie sieht denn das so aus? Also sieht es aus, ob du das häufiger gesehen hast? Sagt er, ja, das passiert hier schon häufiger mal. Das ist, ja, ist halt irgendwie Normalzustand, dachte ich.
Man ist abgeklärt. Man ist abgeklärt. Ein paar kaputte Autos habe ich auch schon gesehen in den Ländern, in denen ich entweder beruflich oder privat war. Georgien ist so ein schönes Beispiel, da repariert man erst gar nicht. Wenn man weiß, 3 Tage später wird sowieso der nächste Spiegel oder die nächste Scheibe wieder entweder irgendwie angefahren oder angeeckt, wie auch immer. Sehr witzig, in dem Fall Schießerei habe ich auch noch nicht mitbekommen. Ich frage mich nur, hast du das letzte Frage dazu gar nicht mitbekommen, die Schießerei nachts? War das nicht laut?
Also theoretisch hörst du ja echt in meiner Wohnung alles. Also du hörst die Züge, wenn sie hupen, und du hörst auch, wenn irgendwie die Müllabfuhr fährt. Tatsächlich bin ich in der Nacht nicht aufgewacht, weil alle meine 3 Kinder durchgeschlafen haben und ich schlafe mal wie ein Stein. Und vielleicht, ich weiß es auch nicht, hat die Waffe einen Schalldämpfer gehabt oder so, aber tatsächlich sind wir nicht aufgewacht. Keiner
wohl dem, der Sohn Schlaf hat und dass die 3 Kids dann alle mal durchschlafen, ausgerechnet in der Nacht. Interessant. Ja, Wahnsinn. Ich bin irgendwie eine Mischung aus schockiert und irgendwie nicht schockiert, weil es so normal nach US-Alltag klingt, aber ist es natürlich im Bestfall natürlich nicht, aber so ein bisschen zumindest.
Naja, also haben sich jetzt nicht alle da drum Kopf gemacht, es ist, wie es ist. Ich habe das dann jetzt mal miterlebt, war irgendwie auch, also die Kinder hat es gefreut, die haben erstens die Polizei gesehen, zweitens den Abschnittservice und drittens war in der gleichen Zeit auch noch eine Müllabfuhr da, die Container auf dem Parkplatz geleert hat. Also es war für die ein perfekter Morgen.
Besser kann es nicht laufen. Dann wechseln wir jetzt mal die Kugeln und nehmen mal vermutlich die über den Rasen rollt und nicht die aus irgendwelchen Geschossen kommt.
Wow, und was für eine Überleitung, Roman.
Das
ist schon stark.
Kann man nicht üben. Ich kannte die Anekdote ja diesmal wirklich auch nicht.
Wie heißt wirklich auch nicht? Du kennst sie nie und du kennst auch nie, was ich für ein Thema mitbringe. Und heute habe ich was Interessantes gelesen. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei so kaputten Sachen, denn es geht um Verletzungsstatistiken in den Top 5 Ligen in Europa.
Und ich habe sehr schönes Thema. Sehr schönes Thema.
Dass die Bundesliga die Liga ist von den Top 5, also die Leute, die nicht wissen, welche Top 5 sind, heißt England, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. Also von diesen Ligen ist die Bundesliga die Liga, die die meisten Verletzungen aufgewiesen hat. Also es wurde jetzt natürlich erst die komplette Saison 23/24 ausgewertet, also nicht die jetzige Saison. Aber es ist das dritte Jahr hintereinander, dass die Bundesliga die meisten Verletzungen aufweist. Und das ist jetzt nur mal vorher gefragt, was ist dein erster Gedanke dazu, warum ist es die Bundesliga?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Also erstmal, das Thema beschäftigt uns ja, Stichwort Rahmenterminkalender, schon länger, aber jetzt gerade extrem häufig begegnet das auch mal den Spielern, die dazu was sagen sollen und den Spielerinnen. Ich erinnere mich da an Rodri von Manchester City, bevor er sich schwer verletzt hat, gesagt hat, naja, eventuell muss man nochmal drüber nachdenken, ob man da nicht mal eventuell über einen Streik oder ähnliches nachdenkt. Wenn man bei Antonio Rüdiger nachfragt, der sagt, naja, wir können da als Spieler eh nichts machen, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinter, weil ich glaube, FIF Pro, also die Spielergewerkschaft international, strebt was an und meines Wissens soll es solche Bestrebungen auch in Deutschland geben, VDV, also Deutsche Spielervereinigung. Warum ist dann deine Frage nochmal aufgreifend, ausgerechnet in der Bundesliga so ist, wo ja im Verhältnis zu England, wo es 2 Pokalwettbewerbe gibt, wo es 20 Mannschaften gibt, wo nochmal deutlich mehr Druck drauf ist, warum es dann in Deutschland und in der Bundesliga besonders schlimm ist. Ich weiß nicht, gibt es da einen Erklärungsansatz, den man irgendwie wissenschaftlich begründen kann? Geht es um die medizinischen Abteilungen, die nicht so gut ausgebildet sind? Also gibt es einen Ansatz, frage ich dich jetzt zurück, auf den du gestoßen bist oder der dir begegnet ist, oder hast du eine andere Vermutung?
Also erstens wollte ich das Thema einfach mal ansprechen, um von uns beiden Blickwinkel reinzuwerfen, die wieder die Grundlage sind, dass viele diskutieren können. Und wie du schon angemerkt hast, ist ja eigentlich die Bundesliga die einzige Liga, die nur 34 Spieltage hat, denn alle anderen Ligen haben mehr Mannschaften. Und die Bundesliga ist eigentlich die einzige Liga, die mehr oder minder eine Winterpause macht. Also eigentlich denkt man ja, dass es was Gutes ist, dass man sagt, man gibt den Spielern im Winter mal ein, zwei Wochen, um durchzuatmen. Man spielt nicht über Weihnachten und direkt im ersten Wochenende im Januar wieder weiter. Aber ist das jetzt vielleicht sogar negativ, dass man nicht durchspielt, dass die Spieler runterfahren und es dann nicht schaffen, rechtzeitig wieder hochzufahren und dadurch die Konzentration und der Fokus da ist? Weil wir wissen es ja alle, wenn Konzentration nicht 100% auf dem Platz ist, ist die Verletzungsgefahr einfach höher. Und der nächste Punkt ist natürlich auch, ja, was machen Athletiktrainer, medizinische Abteilung? Wir in Deutschland denken ja mal, ja, das, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, das ist gut, das können wir jetzt auch so weitermachen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass wir Deutschen nicht immer offen sind für Innovation. Manchmal funktioniert das, aber in anderen Sinnen sagt man, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert auch weiter so. Und wir haben uns auch drüber lustig gemacht, wenn wir beispielsweise mal an Liverpool und Jürgen Klopp denken, was er an Ernährungsberatern reingebracht hat, was er da umgestellt hat, was er an Statistiken erhoben hat von Werten auf dem Platz mit Laufen, in welchen Geschwindigkeiten, wie viele Sprints, was wir genau spezifisch trainieren müssen und so weiter. Das ist in Deutschland alles erst später gekommen. Also kann man schon sich die Frage stellen, hängen wir in Deutschland irgendwie von der Wissenschaft her hinterher, um Dinge umzusetzen und auch daraus unsere Schlüsse zu ziehen?
Wenn man jetzt auf die nackten Zahlen guckt, kommt man wahrscheinlich relativ schnell zu dem Schluss. Wahrscheinlich ist das ein multifaktorielles Problem, das wir da sehen. Du sprichst gerade, die du dich gerade im Land der Daten, da haben wir ja vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen, aufhältst. Sicherlich, dein Blickwinkel ist dann nochmal mit den Erfahrungen aus den USA, aber auch eben aus England beispielsweise, vielleicht nochmal eine andere. Und ich bin natürlich viel zu weit weg im Alltag eines Bundesliga-Vereins, um zu sehen, die Beschwerden gibt es ja häufiger. Also die Bayern haben, glaube ich, die letzten Jahre immer Probleme gehabt. Es geht ja dann immer darum, sind es jetzt Verletzungen? Ich glaube, Bundestrainer Nagelsmann hat das ja auch vor ein paar Wochen in der Länderspielpause nochmal gesagt, oder bei der im September war es, glaube ich, schon. Es geht ja darum, um welche Verletzungen handelt es sich? Also muskuläre Verletzungen, bei denen man sagen kann, das sind irgendwie strukturelle Probleme, die aufbauen, falsche Pausen, nicht genug lange Pausen. Es geht ja auch immer darum, wie sieht die Regeneration aus in der spielfreien Zeit, wenn viel gereist wird etc. Dann ist es ja nochmal ein anderer Punkt, als wenn jetzt ständig irgendwie Brüche oder Risse, also ich keine Ahnung, aber Sprunggelenk oder keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich viele, viele, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Kniebeschwerden, irgendwas, was vielleicht auch an den, was Zufall ist, dass es gehäuft vorkommt, während jetzt immer strukturelle Muskelverletzungen, die immer wieder klassisch für Überlastung stehen und dann vorkommen, dann würde ich schon sagen, da müsste man sich wahrscheinlich im Bereich der Trainingswissenschaft, Athletik und auch die Sportärzte und Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sich sicherlich fragen, ob das State of the Art ist. Ich kann das aber auch überhaupt nicht vergleichen mit England, Frankreich oder Spanien. Also es würde mich überraschen, wenn dort jetzt komplett andere Standards herrschen würden. Aber vermutlich ist es so. Es gibt sicherlich nicht den einen Grund, das meinte ich ja eben schon.
Aber da sind wir genau wieder bei dem Punkt. Jetzt wollen wir nämlich den anderen Blickwinkel mal draufbringen. Du hast es ja schon so ein bisschen angetriggert. Es gibt immer eine qualitative und eine quantitative Auswertung. Von der Auswertung einfach quantitativ heißt es, in der Bundesliga passiert alle 52 Minuten eine Verletzung, von der Spielzeit her gesehen. Wenn man die anderen Ligen anguckt, dann ist der Durchschnitt 92 Minuten. Also wäre es schon ein richtiger Unterschied. Aber, jetzt sind wir bei dem Aber, du hast es schon gesagt, Verletzungen werden denn vielleicht in anderen Ligen nicht alle Kleinigkeiten, Blessuren irgendwie gemeldet? Wird vielleicht in Deutschland einfach...
Oder erkannt. Oder nicht alle erkannt.
Ja, also ist es ja auch wieder zum einen als Spieler, melde ich mich, wenn ich was Kleines habe oder mache ich es nicht? Gehe ich vielleicht darüber hinweg und es läuft einfach unterm Radar? Oder habe ich ein anderes Maß als Arzt oder als Physiotherapeut, das irgendwie statistisch anzumelden? Da könnte es auch sein, dass wir Deutschen sogar akribischer sind in Auffassen von Verletzungen, in Dokumentieren, in Dokumentation. Und wir Deutschen, wir lieben es ja zu dokumentieren. Wenn ich mir andere Länder angucke, dann wird in Frankreich gesagt, ach komm, das müssen wir jetzt nicht aufschreiben. Aber wir haben ja in Deutschland auch ein System, von der Versicherung, von der Berufsgenossenschaft, dass man schon dazu angehalten ist, möglichst alles, was irgendwie anfällt, zu dokumentieren, damit man es auch nachverfolgen kann, ob es vielleicht eine Folgeverletzung oder ähnliches ist. Und da sieht man halt leider, dass es keine qualitative Auswertung ist, aber ich habe es gelesen, ich finde es super interessant und ich würde an sich gerne diese Daten mal vertiefen und wie du schon sagst, mal einteilen in, ne, was ist jetzt eine wirklich schwerwiegende Verletzung, wo du vielleicht eine Ausfallzeit von Minimum 21 Tagen, also sagen wir mal 3 Wochen haben, oder es ist halt wirklich nur so Kleinigkeiten, hey, da hat jemand einen Pferdekuss bekommen und ist jetzt 2 Tage aus dem Training raus, ist gemeldet.
Oftmals gilt der Grundsatz, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, in dem Fall, die du nicht selber erhoben hast oder wie du sie erhoben hast. Ich bin da wirklich, also da bewege ich mich jetzt auf so dünnem Eis, dass ich jetzt tiefgehende Einschätzungen einfach mal den überlasse, die sich da auskennen und vielleicht findet der sich der ein oder andere wieder und sagt, das habe ich mich schon immer gefragt, vielleicht kennt er sich auch aus, kann man ja durchaus gern mal in den Kommentaren, in Social Media oder bei Spotify gern mal kundtun, weil er sich auskennt oder weil er sich interessiert oder weil er die Daten noch besser gelesen hat als wir bisher oder als du. Aber ich werde mich definitiv mal damit beschäftigen, weil es auch ein super spannendes Thema ist, gerade im Zuge dessen, mehr Spiele in der Champions League, da kamen wir ja am Anfang drauf, oder in der Europa League. Winterpausen gibt's in Deutschland anderswo nicht, okay, aber auch dann kommt im Sommer Nations League und Club WM. Da kommt ja auch einiges auf die Spieler noch zu. Also das ist ja wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, das kommt ja noch erschwerend hinzu.
Es könnte ja auch noch so sein, du weißt ja auch wieder nicht bei qualitativ, wie es auf die Vereine verteilt ist. Es könnte jetzt theoretisch auch so sein, dass du sagst, die Vereine, die halt wirklich auch Champions League und so weiter spielen, vielleicht haben die gar nicht so viel Verletzungen, weil vielleicht der Staff größer ist und in dem Sinne wissenschaftlicher oder vermeintlich wissenschaftlicher arbeitet, weil sie auch mehr Daten erheben können im Vergleich zu denen, die vielleicht aufgestiegen sind oder ähnlichem. Also man kann da so viel reininterpretieren von den Sachen, die man überhaupt nicht weiß. Und eigentlich so eine Botschaft, die ich halt auch senden möchte, ist, man kann das lesen und im ersten Moment war ich irgendwie auch geschockt und das ist auch so eine Überschrift, die total triggert und die man sagt, oh, wir Deutschen, wir machen nur Mist. Aber auf der anderen Seite weiß man überhaupt nicht, was dahinter steht und was halt vielleicht auch die Intention von demjenigen war, der das halt rausgebracht hat. Weil wie du schon sagst, wenn es nicht deine Statistik ist, kannst du sie in Gefühl fälschen, wie du möchtest.
Und lesen auch, wie du sie möchtest, ne?
Genau.
Wie würde ein legendärer ehemaliger italienischer Bundesliga-Trainer sagen, ist immer verletzt.
Ist immer verletzt.
Giovanni Trapattoni. Ja, die Bayern hatten tatsächlich ja Thema häufiger damit, also mit Verletzungen.
Also die letzte Saison?
Letzte Saison Innenverteidigung oder insgesamt Verteidigung und dann waren es häufiger mal, ich glaube sogar, da hat sich Müller-Wohlfahrt dann eingeschaltet, die Arztlegende schlechthin in Deutschland im Fußball. Der dann auch, glaube ich, hin und wieder gesagt hat, naja, die wissenschaftliche Arbeit und auch, es können nicht immer alle mehr mit den Händen spüren, was ist und verlassen sich zu sehr auf Daten. Das erinnere ich noch, hat er, glaube ich, mal im Interview mit der Bild gesagt. Also auch, den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, wo ist denn das Problem? Liegt es daran, dass wir zu viel Daten haben, die falschen Daten und dass wir irgendwie nicht mehr haptisch arbeiten, sondern viel, viel zu sehr digital und nicht mehr analog? Ist auch ein Punkt.
Auf jeden Fall. Da geht es ja auch wieder um dieses Wort Trainingssteuerung. Da ist halt auch jeder Spieler anders. Also ich kann es jetzt auch vergleichen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall Minimum 1 Tag frei die Woche, teilweise sogar 2 Tage und mir geht damit gut. Aber auf der anderen Seite, vor 10 Jahren, da haben wir jeden Tag 2-mal trainiert und auch normalerweise den Tag nach dem Spiel trainiert und mir ging es damit auch gut. Also es ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel Gewohnheit. Und die Gewohnheit, die du unter der Woche im Training hast, die muss halt zu deinem Spiel und deinem Spielrhythmus passen, dass der Körper das halt auch ab kann. Und da kommt es nicht immer nur auf Daten und Fakten an, sondern es kommt auch sehr, sehr viel aufs Gefühl von den Spielern und Spielerinnen an. Aber ja, es ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich wollte dafür einfach nur mal sensibilisieren, dass man nicht jeder Statistik einfach so glauben darf, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Aber es ist trotzdem vielleicht ein Anstoß für Leute, eine Recherche zu betreiben, was ist denn tatsächlich qualitativ dahinter und teilt es sehr, sehr gerne. Wir sind gespannt, vielleicht kommen wir auf das Thema nochmal wieder zurück, weil es anders gibt.
Das wird bestimmt so sein. Ich selber werde hin und wieder mal die Zeit jetzt vielleicht auch mal nutzen und diese Statistik kannte ich in der Form nicht, vor allem nicht in der Schärfe sozusagen, wenn man auf die Bundesliga guckt, was auch immer das jetzt bedeutet, aber in den nächsten Wochen hin und wieder mal ein bisschen Recherche an der Stelle zu betreiben, aber dieses Unwort, ich nenne es jetzt mal Unwort, du wirst mir vielleicht widersprechen als Profisportlerin, aber dieses Unwort Belastungssteuerung, was halt manchmal einfach heißt, naja,
hat halt eine Kleinigkeit. Ich finde es auch ein Unwort, kann ich nur zustimmen.
Ja, immer so, ja, der Musiala Belastungssteuerung oder der Würz oder ja, hat er jetzt was oder hat er nix? Also mein Lieblingszitat an der Stelle abschließend noch Hermann Gerland, auch noch so eine Trainerlegende, der irgendwie jeden deutschen Topfußballer in seinen Händen hatte, entweder beim DFB oder bei den Bayern, der gesagt hat, bevor du steuerst, musst du erstmal irgendwas belasten.
Ja, und ich meine, es kommt ja auch immer auf Trainingsstunden an, um sich zu verbessern. Also es gab ja zwischenzeitlich auch mal diesen tollen Ansatz mit, man kann es visualisieren. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wie ich den Pass spiele und wenn ich es mir 100 Mal vorstelle, dann werde ich danach einen besseren Pass spielen. Wo ich mir denke, ja, aber ein bisschen fühlen wäre auch schön. Kann sich bestimmt jemand visualisieren, aber ich krieg's nicht so gut und ich mache das lieber selbst auf dem Platz.
Dann würde ich auf jeden Fall nicht in der Kreisliga oder in der Kreisklasse spielen, sondern mal mindestens in der Regionalliga, so oft, wie ich mir vorgestellt habe, wie der Pass eigentlich hätte kommen sollen.
Aber du musst es dann auch fühlen im Körper, ne? Du musst es dir nicht nur vorstellen, du musst es mit dem ganzen Körper fühlen.
Du musst es fühlen. Da stimmt mit deinem Gefühl was nicht, würde Loriot schreiben.
Aber jetzt kommen wir doch mal zu unseren Cold Takes, ne?
Weil, genau.
Meine Güte. Ja, Mainz hat nicht gegen Leipzig gewonnen. Wir haben zu Hause noch nicht so viele Punkte gesammelt. Ich habe gehofft, jetzt kommt da mal die Kehrtwende, aber ne. Und bei dir, Stuttgart ist irgendwie ein bisschen untergegangen, oder?
Ja, Kane war der Mann, nicht Leveling. Ja,
Kane genau, hätte auch einfach noch die einfachen reinmachen können, dann hätte er noch 3 Buden mehr gemacht.
Ja, so ist aber unser letzte oder nee, vorletzte Woche thematisierte Omar Marmoush weiter vorne.
Ja.
Ich dachte schon, du willst nochmal über den VAR sprechen, der ja bei Frankfurt gegen Leverkusen beispielsweise.
Ja, hatten wir schon. Ne? Lassen wir noch mal ein paar Wochen ruhen, bis wir da wieder einsteigen.
Genau. Und dann jetzt abschließend genau die Hot Takes der kommenden Woche. Ja, oder auch nicht Hot Takes. Hast du was? Dann schieß los.
Ja, ich sage einfach mal St. Pauli, Wolfsburg passieren Minimum 5 Tore.
Oh, das ist ein tolles Ding. Aber hoffentlich nicht zu viele gegen Wolfsburg, weil ich habe den Grabara in meinem Kickbase-Team. Der muss Punkte machen. Der hat gegen Bremen schon 4 kassiert.
Ich sage, das wird einfach eine schöne Stimmung mit ordentlich Toren. Und wer gewinnt, werden wir dann sehen.
Ja, ich sage, Bochum behält einen Punkt zu Hause gegen die Bayern.
Nicht schlecht. Ja, irgendwann müssen sie da unten aus dem Keller, aus dem dunkelsten Keller auch mal rauskommen, ne?
Ja, liebe Grüße auch Richtung Kastrower Straße mit neuem Schwung, sobald da irgendwie der Trainer weg ist. Manchmal gibt es diesen Effekt ja und jetzt, ja, kommen die Bayern, komm. Also das ist es doch wohl.
Ja, also ich bin gespannt. Wir werden nächste Woche wissen, wie es ausgegangen ist und ob irgendwer von uns mal richtig liegt.
Ich glaube immer noch nicht an unseren Glühwein, den einer von uns dem anderen ausgeben muss. Weil
ja, sonst würfeln wir halt rum, wer es machen muss. Ja,
genau. Cocktailwürfeln war gestern, jetzt ist Glühweinwürfeln dran.
Richtig.
Almut, viel Spaß beim Training. Danke
für diese
tolle Statistik, die du mitgebracht hast und bis nächste Woche.
So machen wir das. Ich danke dir, Roman. Ciao, ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.